Der Tag.
Kompakt und auf den Punkt.
Heute ist Freitag, der 16. August 2019 und das ist deine Tageszusammenfassung.
Lux, die Nachrichten.
Mit Kathleen Retzer. Guten Abend. Vizekanzler Scholz möchte für den Vorsitz der SPD kandidieren. Eine SPD-Sprecherin hatte einen Spiegelbericht dazu bestätigt. Weitere Kandidatenduos sind Petra Köpping und Boris Pistorius. Bereits gestern verkündeten Gesine Schwan und Ralf Stegner ihre Bewerbung. Anfang Juni hatte Andrea Nahles ihren Rücktritt als SPD-Vorsitzende bekannt gegeben. Sachsens AfD darf mit 30 Listenkandidaten bei der Landtagswahl am 1. September antreten. Das hat der Sächsische Verfassungsgerichtshof in Leipzig entschieden. Die Entscheidung des Landeswahlausschusses, nur 18 der ursprünglich 61 Plätze umfassenden Landesliste zuzulassen, war laut dem Urteil rechtswidrig. Die AfD will die nach wie vor gekürzte Liste nicht hinnehmen und hat eine Beschwerde angekündigt. Bundesjustizministerin Lamprecht möchte die Verbraucherrechte stärken. Lange Laufzeiten für Handys und Fitnessstudios sollen begrenzt und Kündigungsfristen gekürzt werden, heißt es im Gesetzesentwurf. Außerdem dürfen Verträge, die nicht rechtzeitig gekündigt wurden, nur um 3 Monate statt bisher 12 verlängert werden. Die SPD-Politikerin möchte damit betrügerische Geschäftsmodelle und Kostenfallen bekämpfen. Eintracht-Verteidiger Marco Russ hat sich gestern Abend beim Europa-League-Qualifikationsspiel gegen Vaduz die Achillessehne gerissen. Ob der 34-Jährige überhaupt in der Saison spielen wird, ist ungewiss. Sogar ein Karriereende steht im Raum. Frankfurt hatte das Spiel gegen Vaduz mit 1:0 gewonnen und war damit nach dem 5:0 Hinspiel in die Playoffs eingezogen. Die Wetteraussichten für morgen. Die Sonne zeigt sich am Samstag nicht. Es kann vor allem morgens und abends Regenschauer geben. Die Temperaturen erreichen maximal nur 21 Grad.
Lux, der Tag.
Das ist heute wichtig.
Gestern ist der Bildungsmonitor 2019 rausgekommen. Die Studie der arbeitgebernahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft vergleicht die Bildungspolitik der Bundesländer. Sachsen und Bayern kommen am besten weg, Hessen landet nur auf Platz 10. Insgesamt beklagt die Studie einen falschen Trend in der Bundespolitik. Einer der Hauptgründe sei die steigende Zahl der Schulabbrecher. Außerdem würde das Geld für Bildung nicht an den richtigen Stellen eingesetzt. Wir sprechen jetzt mit Professor Axel Plönecke. Er arbeitet beim Institut der Deutschen Wirtschaft und ist Autor der Studie.
Hallo, schönen guten Tag, Herr Professor Dr. Plönecke.
Hallo.
Sie müssen mir das jetzt erstmal erklären. Ich verstehe es noch nicht so ganz bei Ihrer Studie. Also Hessen ist ja bei Ihnen auf Platz 10 gelandet. Hat mich gewundert, weil bei der Kultusministerkonferenz hat Hessen zuletzt Platz 5 verliehen. Und also wieso liegt das Bundesland bei Ihnen jetzt so weit unten?
Ja, wir betrachten insgesamt das Bildungssystem nicht nur im Bereich der Schulen, sondern auch weiterhin gehen bis zu Hochschulen, beruflicher Bildung, frühkindlichen Bildungsbereich. Also einen sehr breiten Blick auf das Bildungssystem. Und schauen uns da einzelne Handlungsfelder ab, wo Hessen durchaus Stärken und Schwächen hat.
Alles klar. Ihre Studie wird ja kritisiert, unter anderem vom Lehrerverband, habe ich jetzt schon gesehen. Der findet, dass Sie Bildung viel zu wirtschaftlich definieren. Sie selbst schreiben auch, dass Bildung hauptsächlich zur Sicherung von Wohlstand da ist. Also heißt Bildung für Sie nur später auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten und da dann zu funktionieren?
Nein, auf keinen Fall. Aber wir haben in der Studie auch explizit darauf hingewiesen, dass wir das aus einer ökonomischen Brille anschauen. Uns geht es aber auch um soziale Aspekte. Wie Chancen, wie vermeiden wir Bildungsarmut in Schulen, wie schaffen wir eine bessere Integration und Aufstiegschancen? Also gerade sozial-ökonomische Ziele sind für uns in der Studie dann leitend gewesen.
Alles klar. Jetzt geht es ja auch um die Ausgaben für Bildung. Gerade da hat Hessen auch sehr, sehr schlecht abgeschnitten. Diese Ausgaben für Bildung messen Sie in Ihrer Studie im Verhältnis zu den Gesamtausgaben der Bundesländer. Ja? Wenn Hessen also nächstes Jahr überall spart, außer bei der Bildung, würde Hessen ja besser abschneiden. Was macht das für einen Sinn? Ich habe das noch nicht so ganz verstanden.
Ja, wir messen das einmal, wie Sie es gesagt haben, welche Priorität hat Bildung im Landeshaushalt, aber wir messen auch, wie sind die Bildungsausgaben insgesamt? Das sehen wir daran, wie viele Schüler müssen sich eine Lehrkraft an Schulen teilen, wie gut ist die Ganztagsinfrastruktur. Also es kommt schon darauf an, auch wirklich mehr Geld auszugeben, eine bessere individuelle Förderung oder in mehr Ganztagsschulen.
Also mich hat es dann tatsächlich auch nochmal gewundert, gerade dass Sachsen jetzt tatsächlich so gut abgeschnitten hat. Jetzt gerade zu der Sachsenwahl und sowas. Wie erklären Sie sich, dass das Sachsen gerade tatsächlich wirtschaftlich ja nicht so gut dasteht, wie jetzt zum Beispiel Bayern und vor allem auch Hessen?
Ja, wir messen natürlich, welchen Beitrag leistet das Bildungssystem zur Situation. Nun haben wir in Sachsen nicht so starke Forschungsstandorte wie beispielsweise in Südhessen oder in Bayern und Baden-Württemberg. Und wir haben natürlich auch viel Migration, das heißt gut qualifizierte Personen aus Sachsen wandern dann ab nach Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und arbeiten dort.
Also glauben Sie, dass das nur an der Abwanderung tatsächlich liegt? Weil prinzipiell, wenn Sachsen ja so ein gutes Bundesland tatsächlich ist und so einen hohen Bildungsstand hat, dann müsste doch gerade in Sachsen was Neues geschehen. Dann könnte man doch in Sachsen was Neues aufbauen. Warum passiert das dann nicht?
Doch, wir hatten eine starke, nach der Wende, einen starken Einbruch auch der Wirtschaft in Sachsen. Und seitdem gibt es gerade in dem Bereich IT rund um den Standorten Dresden und Leipzig durchaus Wachstum in Technologiebereichen. Aber natürlich hat Sachsen diesen starken Einbruch nach der Einheit noch zu verkraften und wächst seitdem aber auch relativ stärker als der Bundestrend.
Alles klar. Und was müsste sich dann in Hessen tatsächlich noch ändern, dass Hessen besser abschneidet, wo es ja wirtschaftlich schon relativ gut dasteht?
Genau, also in Hessen ist einmal das Thema, man kann insgesamt in den Schulen noch mehr Raum geben für individuelle Förderung, gerade in den weiterführenden Schulen, nicht Gymnasien, also in den Sekundarschulen. Da teilen sich doch relativ viele Schüler eine Lehrkraft rein, rechnerisch. Und wenn ich individuell fördern will, wäre es besser, da noch mehr zu tun. Und auch generell, auch wenn Hessen da schon gut ist, weiter die Förderinfrastruktur auszubauen, Ganztagsschulen in den Kitas zu stärken, das ist, glaube ich, generell wichtig, um damit auch Integration und Durchlässigkeit zu fördern.
Alles klar, dann bedanke ich mich für das kurze Interview bei Ihnen, Herr Plünecke, und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke, ebenso.
Wiederhören.
Wiederhören.
Lux, der Tag. Das ist heute wichtig.
Und jetzt sprechen wir über ein ganz aktuelles Thema. Das Verfassungsgericht in Sachsen hat soeben über die Zulassung der Wahlliste der AfD zur Landtagswahl entschieden. Die Liste wurde Anfang Juli vom Wahlausschuss von 61 auf nur 18 Kandidaten gekürzt. Christopher Hammich aus der aktuellen Redaktion ist bei mir im Studio. Christopher, warum war das so?
Ja, der Wahlausschuss ist ja dafür da, dass so eine Wahl rechtmäßig abläuft. Und bei der AfD hat er da Bedenken gehabt, weil die Partei ihre Liste auf zwei verschiedenen Treffen abgestimmt hat, auf denen auch nicht die gleichen Leute gewählt haben. Außerdem sagt er, hätte die Partei das Wahlverfahren dann noch zwischendurch geändert und deshalb hat er dann die Liste gekürzt.
Okay, das dürfte der AfD ja wahrscheinlich kaum gefallen haben, oder? Wenn da plötzlich nur noch 18 statt 61 Leute auf der Wahlliste stehen, also wie hat die AfD reagiert?
Ja, hat ihr überhaupt nicht gefallen. Einige von den gestrichenen Kandidaten haben deshalb dann eine Klage vom Verfassungsgericht in Sachsen eingereicht. Ende Juli gab es dann schon ein Eilverfahren. Die Richter haben da entschieden, dass zumindest 30 statt 18 Kandidaten zugelassen werden. Und der Wahlausschuss hat eben nicht ganz zu Recht entschieden.
Und das richtige Urteil, ohne Eile quasi, hat das Verfassungsgericht dann eben bekannt gegeben. Was hat es dann denn entschieden?
Es ist bei der Entscheidung erstmal geblieben, die auch im Eilverfahren getroffen wurde. Es werden jetzt 30 Kandidaten auf der Wahlliste der AfD stehen, wenn Sachsen am 1. September den neuen Landtag wählt. Die AfD ist immer noch nicht zufrieden. Der Landeschef Jörg Urban hat vorher schon angekündigt, also vor dem Urteil, dass er nach der Wahl eine Wahlprüfung einleiten wird und wenn die dann erfolgreich ist, müsste die Wahl wiederholt werden.
Alles klar. Eben hat das sächsische Verfassungsgericht entschieden, die AfD-Liste für die Landtagswahl am 1. September teilweise zuzulassen. Die Infos dazu kamen gerade eben von Christopher Hamich.
Lux, der Tag. Kompakt und auf den Punkt.